Essen kennen wir alle, Essen ist irgendwie leicht zugänglich, Essen macht einen schnellen Serotonin-Peak und so flüchten sich halt immer mehr Menschen nach stressigen emotionalen Angelegenheiten ins Essen. Und das artet dann immer weiter aus und weiter aus und da kommt man dann auch total schnell in so einen Teufelskreis.
Cool, Celine, dass du da bist. Und ich würde sagen, ich kenne dich ja schon. Wir haben ja schon zusammen einen Live-Coaching-Call gehabt mit unserer Community von unserer Coaching-App Better. Und da haben wir ja schon so ein bisschen über emotionales Essen gesprochen, aber auch generell über moderne Süchte. Und jetzt würde ich einfach nochmal ganz kurz an dich übergeben, was du beruflich so machst und vor allem, was so dein Hauptaugenmerk ist, womit du dich hauptsächlich beschäftigst.
Ja, erstmal danke, dass ich auch hier dabei sein kann. Genau, ich bin Celine, komme aus Hamburg und habe nach der Schule soziale Arbeit studiert, ganz normal den Bachelorstudiengang gemacht und da eben schon gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, zum einen Menschen zu beraten, ich mich aber auch für psychische Krankheiten interessiert habe und bin so dann in die Suchtberatung reingerutscht, wodurch ich die Möglichkeit hatte, eine Ausbildung zur Suchttherapeutin zu machen. Und genau das mache ich jetzt auch. Habe dann 2 Jahre in der Suchtberatung auch gearbeitet. Das war eine Suchtberatungsstelle für Menschen mit legalen Abhängigkeiten, sprich Medikamente, Alkohol, aber auch Spielen, Medien und eben den Essstörungsbereich, der dann komplett ja, zu meiner Zuständigkeit geworden ist, wo ich mich dann darum gekümmert habe, um Patienten und Patientinnen mit Essstörungen oder auch welche, die einfach nur vermutet haben, dass sie vielleicht unter einer Essstörung leiden könnten, habe die dann begleitet. Das waren unterschiedliche Sachen. Einmal Bulimie, aber auch Anorexie und Binge-Eating-Störung und auch nicht näher bezeichnete Essstörungen, die man jetzt gar nicht so klassifizieren kann, sondern wo die Klienten, die da gekommen sind, einfach gekommen, sie leiden darunter und sie würden gern was verändern. Und das war dann irgendwie so ihr Way to go, erstmal in so eine Beratungsstelle zu gehen. Dann habe ich nach 2 Jahren jetzt in der psychiatrischen Ambulanz angefangen zu arbeiten, betreue dort auch Patienten und Patientinnen mit verschiedenen psychischen Erkrankungen, oftmals Persönlichkeitsstörungen und auch wieder Patienten mit Essstörungen, biete da Gruppenangebote an, Einzelgespräche, Begleitungen. Ja, und das ist das, was ich jetzt aktuell mache.
Ja, mega nice. Also das heißt auch überwiegend vor Ort dann wahrscheinlich, ne? Genau. Oder auch teilweise so irgendwie via Zoom oder online auch teilweise seit Corona, oder?
Ja, das hat sich eben durch Corona so ein bisschen verschoben. Manche Patienten machen das auch per Telefon, wo man sich gar nicht sieht. Dann gibt es Zoom und trotzdem findet überwiegend es immer noch face-to-face statt.
Alright, ich denke mal, dass sich die meisten von den Zuhörern damit identifizieren können mit emotionalem Essen. Weil ich irgendwie zumindest auch so, wenn ich meine eigenen Nachrichten auf Social Media durchgehe, so das Gefühl habe, damit strugglen immer mehr Menschen. Deswegen würde ich da jetzt super gerne einsteigen. Gibt es denn so einen typischen Tagesablauf von, ja, ich sag mal so, Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, die jetzt aber auch wirklich noch nicht irgendwie in eine Essstörung jetzt gelandet sind, sondern die einfach vielleicht abends so ein bisschen die Befriedigung im Essen suchen oder nicht nur abends, sondern generell unabhängig, tagesunabhängig?
Ja, emotionales Essen ist ja, im Grunde sagt es das Wort ja schon aus, ist ein Essen, was von Emotionen geleitet wird. Das können positive Emotionen sein, das können aber vor allem auch negative Emotionen sein. Das heißt, es ist irgendwas am Tag vielleicht vorgefallen, was mich belastet, wofür ich nicht das richtige Ventil für mich gefunden habe, um dieser Emotion freien Lauf zu lassen. Und Essen kennen wir alle, Essen ist irgendwie leicht zugänglich, Essen macht einen schnellen Serotonin-Peak und so flüchten sich halt immer mehr Menschen nach stressigen emotionalen Angelegenheiten ins Essen. Und das artet dann immer weiter aus und weiter aus und da kommt man dann auch total schnell in so einen Teufelskreis. Kennt vielleicht auch viele abends zu viel gegessen, nächsten Tag auf die Waage gestellt, gesehen, oh mein Gott, ich wiege 500 Gramm, 1 Kilo mehr als gestern. Dann muss ich heute auf jeden Fall darauf achten, was ich esse, muss mehr Sport machen. Dann gibt es vormittags einen Shake, dann gibt es nachmittags 4 Kaffee und dann kommt abends genau das gleiche Problem nochmal zurück. Dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt nur aus der Emotion geleitet, sondern auch aus so einem Hungergefühl. Und schon sind wir in so einem Teufelskreis drin und auch nach so einer sogenannten Heißhungerattacke kommt ja dieses emotionale, ich bin ein Versager, ich verdiene es nicht, ich habe mich nicht im Griff, jetzt ist es auch egal. Das sind vielleicht so Gedankengänge, die viele von den Zuhörern auch kennen, gerade dieses, jetzt ist es egal, jetzt habe ich sowieso schon Schokolade gegessen, dann kann ich jetzt auch noch die Chips und das Eis und die Cola zu mir nehmen und dann mache ich morgen weiter. Und das ist eben dieses Tückische an dem emotionalen Essen, dass man dann in dem Moment quasi die Kontrolle komplett loslässt und man erstmal denkt, das ist jetzt okay, weil ich erlaube mir das jetzt. Und wenn es dann aufgegessen ist, dass dann das Gewissen zurückkommt und man denkt, wieso habe ich mich da gerade so leiten lassen? Weil natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine Tafel Schokolade esse oder vier. Und nur, nicht nur, weil ich eine Schokolade gegessen habe, bin ich weniger wert oder meine ganze Tagesbilanz ist irgendwie dahin. Und dass man da eben nicht in diesen Teufelskreis reinkommt und dann in dieses Aufschieben kommt. Mahlzeiten aufschieben ist ein ganz, ganz großer Einflussfaktor von Heißhungerattacken. Nicht zum Körper finden, nicht auf den Körper hören, nicht auf das Hungergefühl hören, nicht auf das Appetitgefühl hören. Wenn ich Lust auf Schokolade habe, erstmal einen Apfel essen. Das ist eben das, was bei uns in der Generation oder in der Gesellschaft so ja auch propagiert wird. Greift zu gesunden Snacks, finde ich grundsätzlich auch super.
Ja.
Bloß funktioniert das nicht für jeden. Und auch Emotionen wie Stress, Bewältigung, Frustessen war es, glaube ich, früher. Dieses emotionale Essen ist jetzt so ein das Frustessen von früher ist jetzt eben das emotionale Essen, weil man den Frust nicht rauslässt und dann in sich reinfrisst, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, voll.
Ja.
Das heißt, gibt es denn Möglichkeiten oder wo würdest du jetzt ansetzen, wenn du jetzt von jemandem das genau geschildert bekommst? Hier, gestern Abend hatte ich es wieder, ich war total verärgert von dem und dem Kollegen und dann ist es irgendwie wieder passiert. Ich habe dann erst ein bisschen was aufgeschoben an Essen, habe dann einfach auch wirklich krass Hunger gehabt und habe dann meinen Frust dann eben abends innerhalb von 3-4 Tafeln Schokolade irgendwie losgelassen. Wie gehst du dann vor? Oder was sind so die Basic-Tipps, die du den Leuten an die Hand gibst, dass man erst gar nicht zu diesem Punkt vielleicht kommt oder das nächste Mal eben erst gar nicht so weit kommen muss?
Ja. Was auf jeden Fall schon mal mega gut ist, wenn jemand sagen kann, ich war heute genervt von meinem Chef und deswegen. Mhm. Also wenn man das Problem schon identifiziert hat, ist man schon Meilen weiter, als wenn man irgendwie noch gar nicht dabei angekommen ist zu gucken, okay, wenn das und das passiert, verändert sich mein Essverhalten. Vielleicht ist es eine immer wiederkehrende Situation, dass mein Chef mich jeden Tag nervt, dass mein Job mich jeden Tag nervt, dass mein Mann mich jeden Tag nervt. So. Und man sollte immer am Ursprung des Problems anfangen und gucken, okay, wo kommt das Gefühl her und was für ein Gefühl ist das denn? Ist das Wut, ist das Trauer, ist das Enttäuschung, ist das Einsamkeit? Ist das Leere? Leere ist auch ein Gefühl, was gerne gestopft wird mit Essen. Und wenn ich das identifiziert habe, wo ist das Problem? Dass ich dann gucke aus anderen Perspektiven, also dass ich dann anfange, aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Was würde ich meiner besten Freundin raten? Was würde ich meiner Tochter, meinem Sohn raten? Würde ich sagen, wenn du gegessen hast, mach dich fertig und faste am nächsten Tag? Das würde ich wahrscheinlich nicht sagen, sondern ich würde wahrscheinlich sagen, es passiert, alles gut. Morgen ist ein neuer Tag, du bist deswegen gleich viel wert. Und jeden Tag neu starten, nicht in der Vergangenheit leben, sondern sagen, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist eine neue Chance. Und morgen versuche ich es anders zu machen. Und das beginnt eben mit der Achtsamkeit, habe ich morgens Hunger? Ich würde niemals sagen, jeder muss frühstücken.
Ja.
Das ist total individuell. Gleichzeitig, wenn dein Körper dir morgens sagt, ey, ich habe Hunger, versuch es nicht mit Wasser und Kaffee runterzuspülen, sondern deinen Körper dann mit Energie zu versorgen.
Ja.
Und dann die Mahlzeiten durch den Tag durchzuziehen, sich Pausen einzuplanen auch, um zu sagen, okay, ich kann jetzt auch was essen im stressigen Alltag, sich nicht zu bestrafen und eben auch vielleicht abends nicht 3 Tafeln Schokolade zu Hause zu haben, um präventiv dagegen anzuwirken und den inneren Schweinehund erstmal überwinden zu müssen, damit es überhaupt zu einer Essattacke kommen kann.
Ja, voll. Also das ist natürlich auch so das Ding, ne? Diese Vorbereitung ist die halbe Miete, sagt man ja auch oft. Das heißt, jetzt auch nochmal zu deinen Punkten zurück. Du hast eben schon so schön gesagt, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Verlangen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich morgens wach werde, das Erste, was ich direkt auch machen könnte, wäre was zu essen. Ich habe direkt Appetit. Ich würde es aber jetzt nicht direkt als Hunger bezeichnen. Das war für mich auch lange, mich direkt zuzuordnen. Also ich musste das erstmal zuordnen lernen. Ne? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Hunger, Appetit? Und das allererste, was ich aber auch jedem Menschen wirklich empfehlen würde, wäre, ein Glas Wasser auf jeden Fall erstmal zu trinken, weil wir nachts auch wirklich viel Wasser verlieren. Das heißt, auch das hilft dann auch logischerweise erstmal. Du hast es eben aber auch gesagt, natürlich nicht versuchen, jetzt mit Wasser und Kaffee oder generell Flüssigkeiten jetzt alles zu kompensieren, sondern trotzdem Wasser, erstmal wieder den Elektrolytehaushalt auch wieder auffrischen. Das ist auch erstmal sowas, was mich dann erstmal so ein bisschen zurückholt und dann auch oft erstmal noch mich realisieren lässt, okay, habe ich jetzt wirklich nur Appetit gehabt oder doch vielleicht schon Hunger? Und auch nicht jeder Tag ist gleich. Ne? Das ist auch so ein Ding, weil der Vortag war ja auch nicht gleich. Und was ich auch so schön fand, eben, du hast es auch so gut gesagt, diese ganz oder gar nicht Regelung oder Denke, die halt viele haben, und die hatte ich auch eine Weile leider, weil du weißt ja auch meinen Background oder die Zuhörer wissen auch meinen Background. Ich hatte auch eine lange Essstörung oder jahrelange Essstörung. Und das ist halt so das Fatalste, finde ich, dieses ganz oder gar nicht, weil letzten Endes, selbst wenn der Tag jetzt wirklich nicht so gut lief und man hatte vielleicht abends auch nochmal so einen Essanfall, oder ich würde es jetzt auch nicht als Essanfall bezeichnen, aber einfach, man ist jetzt nicht so happy mit dem Essverhalten, wie es am Abend lief, und ist vielleicht auch mal kurz irgendwie so ein bisschen sauer auf sich selbst, wenn man kurz jetzt einfach vielleicht über den Hunger gegessen hat, das passiert ja. Und dass man dann einfach trotzdem noch am selben Abend sagen kann, okay, der Tag ist jetzt nicht für den Arsch, sondern man kann es sogar noch am Abend retten. Man kann jetzt die Situation nehmen, wie sie ist, abhaken und dann sogar dann noch den Mindset umstülpen. Oder wie du eben auch gesagt hast, morgen ist ein neuer Tag. Das ist auch so ein Ding. Natürlich, morgen wieder das Blatt Papier ist leer und da können wir das wieder neu schreiben. Und sorry, wolltest du
kurz zu dem ganz oder gar nicht.
Ja.
Das ist so wahnsinnig wichtig, weil viele denken bei der Ernährung, sie müssen alles optimieren, alles perfekt machen und vor allem alles auf einmal perfekt machen. Ja. Und dass man da erstmal guckt, wo kann ich gesunde Gewohnheiten etablieren? Zum Beispiel fange ich erstmal mit dem Frühstück an, dass ich den Kaffee gegen, keine Ahnung, ein gesundes Porridge morgens austausche, dass ich erstmal eine Grundlage bilde und nicht verbiete, Nutella zu essen oder Schokolade, weil wir wissen alle, Verbote machen Dinge auch interessant. Ja. Und ich bin überhaupt kein Fan davon, sich Dinge zu verbieten.
Ich auch nicht.
Ist eben auch wieder dieses ganz oder gar nicht denken. Gesunde Ernährung bedeutet nicht, ich ernähre mich von Reis, Hähnchen, Salat und Porridge, sondern gesunde Ernährung bedeutet, ich habe irgendwie meine persönliche Balance gefunden.
Voll. Und die sieht eben total individuell aus, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Und zu dem Punkt, was du auch noch gesagt hattest, Dinge erst gar nicht zu Hause zu haben, ne? Das ist ja auch, du hattest es vorhin, als wir offline gesprochen haben, so schön gesagt, das Beispiel mit alkoholkranken Menschen, dass die ja auch logischerweise, um trocken zu sein, erst gar keinen Alkohol zu Hause zu haben. Das wird zumindest empfohlen. Und weil liegt ja auch darin, dass die Hemmschwelle natürlich, umso größer die ist, desto schwieriger ist es natürlich auch, oder desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zum Glas greife, weil ich erst gar nichts hier habe. Nee, ich müsste mich jetzt anziehen, zum Supermarkt gehen, da werde ich vielleicht beobachtet und so weiter. Also von daher, und das gilt ja wahrscheinlich auch mit so ein paar Trigger-Foods, die vielleicht jeder hat. Also gerade jetzt, ich aus der Essstörung kommend, hatte sowas auch lange, und ich habe auch lange dann, als ich dann meiner Familie und Freunden erzählt habe, dass ich eine Essstörung hatte, beziehungsweise sie mitbekommen haben, hatte ich so Trigger-Foods, und ich habe lange gesagt, hier Leute, wenn ihr mir was schenken wollt, schenkt mir keine Süßigkeiten. Es ist einfach nicht cool. Und das haben die auch alle natürlich verstanden und akzeptiert und auch so umgesetzt. Und heute ist es natürlich kein Problem. Ich bekomme was geschenkt, entweder esse ich es in Balance oder ich esse es eben nicht. Aber das eben zu wissen, dass man definitiv Sachen nicht zu Hause haben muss, aber dann kommen wahrscheinlich wieder auch so ein paar Fragen, wie du auch vorhin gesagt hast, ne? Aber was ist, meine Kids wollen dies und das zu Hause haben oder mein Mann braucht das aber regelmäßig. Wie geht man mit sowas um? Also würdest du dann sagen, irgendwie nochmal doppelt und dreifach in den Schrank einschließen oder halt einfach sagen, lernen, damit umzugehen, dass ich halt einfach wieder stehen kann. Das ist natürlich auch so eine Pauschalaussage wahrscheinlich
nicht möglich. Wenn das funktionieren würde, dann wäre ich wahrscheinlich bald arbeitslos.
Ja.
Erstmal finde ich deinen Ansatz super, zu kommunizieren. Zu sagen, Leute, gerade ist es schwierig für mich, ich arbeite daran, wir sind eine Familie, vielleicht könnt ihr mich irgendwie unterstützen, indem eben nur eine Tafel Schokolade zu Hause ist und nicht eine Variation an Tafelschokoladen. Ja. Oder diese ganz beliebte Süßigkeiten-Schublade. Die kennen vielleicht ganz, ganz viele, auch ganz viele Muttis. Und warum muss es eine ganze Schublade sein? Warum kann man nicht sagen, okay, die Schokobons und meinetwegen noch eine Tüte Haribo für die Kids so. Und das tue ich aber nicht in die Schublade, sondern ich gebe das meinem Mann und sage, tu das irgendwo hin, du kannst es den Kindern dann geben und ich möchte gar nicht wissen, wo es ist. Mhm. Dass man sich darüber eine Barriere baut und eben nicht diese Variation an 10.000 Dingen zu Hause hat. Weil im Grunde kann man es ja auch jeden Tag nachkaufen gehen.
Ja. Ja.
So, das ist dann nicht der Sinn der Sache und trotzdem hat man es dann erstmal nicht zu Hause. Und wenn die Kinder eine Tüte Schokobons am Tag haben, sollte das hoffentlich auch ausreichend sein.
Ja, und du hast vorhin auch so schön gesagt, ne, irgendwo darf man halt auch anfangen. Und wenn das eben der Mittel zum Zweck ist, wie ich irgendwie ja da so meine Lösung oder meine Methode finde, erstmal auch besser mit Süßigkeiten umzugehen oder so, dann ist es so. Weil ich hatte neulich auch ein Reel geteilt, da hatten wir auch so ein paar Tipps gegeben, wie man ja, ich glaube, es ging um die Weihnachtszeit, wie man in der Weihnachtszeit eben auch ohne zuzunehmen unbedingt durch die Runden kommt. Und da war auch ein Tipp dabei, ja, diverse Süßigkeiten in der Weihnachtszeit eben auch gar nicht unbedingt erst zu Hause zu haben. Und da kamen natürlich auch diverse Kommentare eingeprasselt, ja, aber das kann doch nicht die Lösung sein und so weiter. Aber ja, es kann individuell dann doch erstmal die Lösung sein. Genau. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier nochmal sagen, alles, was wir jetzt hier so gerade thematisieren, ist eben, ja, jeder muss letzten Endes auch schauen, was passt für einen. Ne? Das trifft nicht nur auf das Thema emotionales Essen zu, sondern einfach auf alles. Genau. Dann,
ja, welche Ernährungsform passt halt zu mir? Welche Mahlzeitenstrukturierung passt zu mir? Und auch zu mir und zu meinem Alltag. Wenn ich zum Beispiel Schichtdienst habe, natürlich esse ich dann ganz anders als jemand, der 9-to-5 arbeitet. Wenn ich eine Familie habe, natürlich esse ich dann ganz anders, als wenn ich Single bin. Mhm. Und dass man das einfach annimmt, und da kann man auch den Bogen zu den sozialen Medien dann spannen. Du musst nicht machen, was deine Lieblingsinfluencerin macht.
Ja.
Und du musst auch nicht machen, was irgendwie gerade im Trend ist mit Proteinfasten. Und ja, da gibt es ja, es gibt ja alle 3 Monate einen neuen Trend, was gerade gut ist, oder Intervallfasten, nur weil das andere machen. Wenn dir das nicht gut tut, dann machst du das nicht.
Voll.
Und sich da eben abgrenzen lernen, das ist auch wieder so ein ganz großer Schritt, sich nicht zu doll beeinflussen lassen, weil wir vergleichen uns sowieso schon automatisch den ganzen Tag mit unserem Umfeld. Wenn man dann darüber nachdenkt, wie viele Leute sehe ich im Alltag? Ich sehe meine Familie, ich sehe meine Freunde, ich sehe meine Kollegen, ich sehe tausende Leute im Supermarkt, beim Shopping, an der Tankstelle. Und jeder löst in meinem Kopf aus, er oder sie ist dünner, dicker, besser, der kauft einen Snickers, der kauft einen Apfel. Ja. Wir bewerten den ganzen Tag die anderen und uns selbst. Und dann gehen wir auf unser Handy und sehen 100.000 Mädels, Männer, Frauen, die, so wird es uns ja suggeriert, alle sportlich, alle erfolgreich, alle diszipliniert sind, ihr Leben im Griff haben, es gibt nie Streit mit dem Partner, die essen morgens Porridge, mittags Salat, abends eine Quinoa-Bowl und Datteln mit, keine Ahnung, Nussschokolade, so.
Ja.
Und das jeden Tag. Und man, dadurch, dass das so alltagsnah ist, ist das so weit weg geworden von Fernsehwerbung. Bei Fernsehwerbung war uns allen bewusst, es ist im Fernsehen, das sind irgendwie Promis. Und die sozialen Medien sind so nah an uns dran, es fühlt sich an, als wären das Freunde.
Mhm.
Und dass das aber nur 3 Minuten am Tag in dieser Story sind, das vergisst man.
Ja.
Weil es sind halt, ist eine Story morgens, eine mittags, eine abends und man denkt, man hat den ganzen Tag gesehen. Und dass es da zwischendurch auch einen Snickers gab und dass da mal einen Tag kein Sport gemacht wurde.
Ja, voll.
Das wird eben nicht dokumentiert, dann kommt man ins Vergleichen, dann ist man frustriert, kommt man wieder ins emotionale Essen, sind wir wieder in der gleichen Spirale wie vom Anfang drin.
Ja, voll. Also auf das Thema würde ich auch gleich gerne mal zurück zu sprechen kommen, Thema Social Media auch generell, ne? Können wir auch gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich hatte vorhin auch angerissen, Thema Vorbereitung ist die halbe Miete, ne? Das ist auch so ein Ding. Wenn man jetzt zum Beispiel merkt, also ich war ja auch jahrelang im Schichtdienst, dann, also bei der Polizei, dann auch nicht nur im Schichtdienst, sondern auch Tagdienst. Wie auch immer, jedenfalls habe ich dann auch immer so meinen Rhythmus gefunden, meinen persönlichen. Und das geht natürlich auch nur, indem man wirklich dann auf den Körper versucht zu hören und dann vor allem auch ausprobiert, ne? Weil ich habe dann auch irgendwann festgestellt, okay, krass, wenn ich jetzt vorm Nachtdienst irgendwie noch zu Hause was esse, bringt mir das eigentlich relativ wenig, weil wir essen alle dort zusammen, meistens irgendwie, wenn es die Lage zulässt, so um, keine Ahnung, 9 Uhr, so 21 Uhr. Und damit bin ich dann letzten Endes auch viel besser gefahren, wenn ich dann zu Hause nur einen Snack genommen habe und dann abends eben dann die größere Mahlzeit mit den Kollegen, was auch viel geselliger dann war. Und dass man da einfach für sich so seinen Rhythmus findet. Aber wenn man halt auch feststellt, keine Ahnung, auf der Arbeit ist ja individuell viel Stress oder dann, dass man da auf jeden Fall, und leider haben manche Menschen nicht das Glück, sich die Pause, die sie eigentlich oder die ihnen eigentlich zusteht, so ruhig und gelassen in der Ecke zu verbringen und genüsslich ihr Mittagessen zu konsumieren, sondern oftmals ist es auch wirklich zwischen Tür und Angeln, so ist es leider nun mal, auch wenn das Gesetz vielleicht anders eigentlich sagt. Das heißt, ja, wie kann man da schon am besten vorbeugen, ne? Dass man nicht irgendwie in der letzten Minute sich irgendwas reinstopft und dann halt wieder irgendwie Heißhunger bekommt, weil es eben nicht genug war oder nicht befriedigend war oder auch nicht reichhaltig war, dass man da vielleicht auch schon einfach, wenn es für einen passt, Meal-Prep zubereitet, ne? Zu Hause irgendwie gesunde, einfache Meals, muss ja auch nicht irgendwie jetzt Gott weiß was sein. Ich habe das früher jahrelang gemacht, sonntags für 3 Tage meistens vorbereitet. Oder wenn das eben nicht möglich ist, es gibt auch mittlerweile wirklich gesunde Meal-Preps, die man kaufen kann, zum Beispiel Löwenanteil oder auch andere Hersteller. Und das finde ich einfach so als Backup einfach mega geil. Ich habe super oft so ein Glas, ich weiß nicht, ob du es bei mir gesehen hast vorhin, der Dominik hat es eben auch gegessen, als Backup einfach dabei gehabt. Und im stressigen Einsatz zum Beispiel habe ich es wirklich einfach kalt gelöffelt. Und das war besser als dann zu hungern und nicht leistungsfähig zu sein oder so.
Genau, also das Hungern sollte man sowieso immer vermeiden, weil am Ende holt sich der Körper das zurück.
Ja.
Und der Körper und die Psyche sind so eng miteinander verknüpft, dass man dann eben in so einen negativen Gedankenstrudel reinkommt und dann wieder da endet, wo wir auch die letzten Male geendet sind. Ich finde auch, es ist gut, wenn man sich zum Beispiel Shakes vorbereitet.
Ja.
Da muss man sich nicht mal wirklich für hinsetzen, sondern das kann man irgendwie so, ja, nebenbei trinken, während man arbeitet.
Ja. Ja, wenn das für einen die Lösung ist, absolut. Ich zum Beispiel bin nicht so der Shake-Fan, weil ich einfach irgendwie denke, also ich trinke super gerne Shakes und ich würde am liebsten auch 3, 4, 5 am Tag so ungefähr trinken, ne, weil die einfach lecker sind, je nachdem, was man so reinmischt. Aber das ist dann für mich, die Kalorien esse ich dann halt lieber. Aber das ist ja so ein individuelles Ding auch. Ne?
Ja.
Und wenn es zum Beispiel jemand betrifft, der auch tendenziell eher sowieso Probleme hat, rechtzeitig seine Mahlzeiten zuzunehmen oder zu sich zu nehmen, dann ist so ein Shake natürlich auch super geil vorzubereiten und ja, absolut.
Ja.
Ich glaube, vorhin hast du es auch nochmal angesprochen, als wir offline gesprochen haben. Da ging es irgendwie darum, dass ja viele auch sagen, sie haben vergessen zu essen oder sie haben keine Zeit gehabt zum Essen. Ne? Was sagst du zu diesen Statements? Also glaubst du, das ist oft auch eine Ausrede oder?
Aus der Erfahrung, aus der Arbeit ist es oft eine Ausrede. Ich kann nicht, gibt es im Grunde nicht.
Mhm.
Ich kann nicht ist ein, ich will nicht.
Ja.
Ich will nicht, beziehungsweise ist es nicht meine Priorität. Prioritäten setzen ist super wichtig und um aus so emotionalem Essen rauszukommen, um aus Essstörungen rauszukommen, um grundsätzlich aus Problemen rauszukommen, ist es immer Eigeninitiative. Es wird einem nicht entgegengeworfen und emotionales Essen ist weg, sondern man muss eben auch sagen, okay, ich arbeite ganz aktiv an meinen negativen, dysfunktionalen Verhaltensmustern. Mhm. Und wenn ich merke, ich schiebe mein Essen seit Wochen täglich auf bis zum Abend, habe dann eine Heißhungerattacke, dann kann ich reflektieren, okay, das Problem scheint zu sein, dass ich den ganzen Tag nicht esse. Und wenn ich dann sage, kann ich auch nicht, weil ich ja arbeiten muss, dann ist das eine Ausrede, weil andere schaffen das auch.
Safe.
Und es ist auch, wenn das mal einen Tag passiert, dann spricht man nicht von dem emotionalen Essen. Wenn das aber regelmäßig passiert, dann eben schon.
Ja. Ja, das fand ich auch so gut, als du vorhin gesagt hast, dass du dir auch ab und zu mal eine Tafel Schokolade gönnst oder ein Stück Schokolade und wenn es mal eine Tafel ist, ist es bei dir jetzt auch nicht gleich ne, emotionales Essen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir da vielleicht auch nochmal, können wir gleich nochmal über die Abgrenzung reden. Was mega geil ist, auch aktuelles Beispiel, also ich habe super viele Freundinnen, die bereits Kinder haben, weil ich in einem Alter bin, wo eigentlich die Kinderplanung bei vielen schon abgeschlossen ist. Und was ich für ein Phänomen festgestellt habe, also auch in meinem Kollegenkreis, ich konnte das nie nachvollziehen, aber es scheint irgendwie was dran zu sein. Viele Mamas sagen, sie kommen nicht zum Essen oder sie vergessen zum Essen, weil eben Kindfokus und so. Ja, mag sein. Ich habe immer gesagt, auch wenn man so mit sowas ja echt aufpassen darf, weil man weiß nie, wie man selbst dann sein wird. Das kann mir nicht passieren, weil meine Prio ist definitiv, oder meine Prio würde definitiv bei der Gesundheit des Kindes und auch bei mir sein. Und da würde ich niemals, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei mir nicht so sein wird. dass ich es trotzdem noch irgendwie hinkriege, mir was zu essen zu bereiten. Und jetzt habe ich aktuelles Beispiel auf Social Media sogar, einer, der ich auch folge, die hat auch gerade ein Baby bekommen. Kennen wahrscheinlich auch ganz viele, aber ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Und sie macht das ganz klasse. Sie macht das nämlich auch so, sie kommt auch aus einem Essstörungsverhältnis wie ich, also auch Bulimie und sehr, sehr lange sogar. Und sie ist so süß und liebevoll mit ihrem Kleinen. Und sie hat ihn im Arm, macht sich was zu essen. Sie nimmt sich auf jeden Fall ihre Zeiten zum Essen, weil sie stillt auch. Und es ist einfach, jeder weiß ja auch, es ist super wichtig, dass wir natürlich dann auch entsprechend Energie uns zuliefern. Was ich damit sagen will, es gibt halt, wie du schon sagst, es gibt immer Möglichkeiten. Natürlich ist jetzt auch nicht jedes Baby gleich. Und wenn natürlich das Baby den ganzen Tag 24/7 schreit, will ich auch nicht wissen, wie man dann damit umgeht. Aber auch dann gibt es wahrscheinlich irgendwie Hilfe, ne? Es ist halt immer die Frage, wie geht man damit um und wie wichtig ist es einem?
Priorisieren.
Und jetzt, ja, und jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendwie Hate, weil ich gesagt habe, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ich es mal so und so mache. Aber ich habe so viele Kollegen, die mir gesagt haben, ey Katrin, ich hätte es nicht gedacht, für mich war Essen auch immer wichtig, aber jetzt, ich schaffe es einfach nicht zu essen. Und ich finde es so krass, weil das wirklich durch die Band weg mir so geschildert wird. Aber bei ihr sehe ich jetzt halt, ihr ist es wichtig genug und sie schafft es ja auch. Ja. Also, ja.
Erstens das und zweitens denke ich immer, ihr macht euren Kindern doch auch was zu essen. Ja. Warum macht man dann nicht einfach sich was mit?
Ja.
So.
Das ist auch so ein Ding, ne? Dass man halt auch gerne dann sowieso practice what you preach. Also ich finde es immer ganz cool, wenn man dann einfach auch schon im jungen Alter anfängt, parallel zu essen. Also das ist zumindest mein Vorhaben, das würde ich gerne so machen. Klar, wenn man nicht unbedingt jetzt dann Hunger hat, wenn das Kind Hunger hat, ist natürlich schwierig, aber ja, gut, anderes Thema.
Zu dem Thema, dieses Ganze mit Ausreden, das ist in diesem psychischen Bereich, Suchtbereich, in dem ich arbeite, sehr beliebt. Es gibt immer einen Grund, warum etwas nicht geht. Das kennt ihr vielleicht aus dem Coaching, warum man nicht zum Sport gehen kann, voll, warum man nicht gesund essen kann. Und das habe ich eben bei mir bei der Arbeit auch ganz viel, warum man an dem Tag eben keine Mahlzeit mittags gegessen hat oder auch bei den Patienten, die irgendwie depressiv sind, warum die nicht aufstehen konnten. Es gibt immer einen Grund. Ja. Irgendwas kann man sich bei den Haaren herbeiziehen. Und da muss man dann eben sagen, okay, ich will das jetzt aber. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch Hate bekommen, weil man dann ja sagt, ja, Depression, dann kann man nicht aufstehen. Doch, kann man. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es wahnsinnig viel Kraft kostet. Genauso dem Essen abends zu widerstehen, wenn man da in so einem Rhythmus drin ist und man sich daran gewöhnt hat. Und das wird ja leider auch zu einer zwar schlechten, aber es wird zu einer Routine. Und sich aus Routinen rauszukämpfen, ist ganz schwierig. Es ist dann einfacher, neue Gewohnheiten zu etablieren, um die alten abzulösen.
Ja.
Und aufzuhören, sich für alles Ausreden zu suchen. Das muss man einfach auch mal knallhart sagen, auch wenn die meisten Leute das nicht hören wollen. Niemand steht mit der Pistole hinter einem und zwingt ein. Dass Theorie und Praxis ganz weit auseinandergehen, darüber bin ich mir bewusst. Und dass aus einem Problem rauszukommen wahnsinnig anstrengend ist, dafür habe ich vollstes Verständnis. Und gleichzeitig können wir als Therapeuten, aber auch als Coaches nicht mehr machen, als die Hand hinhalten. Ja. Und dann muss man eben entscheiden, ist mein Leidensdruck so hoch, dass ich die Hand nehmen möchte? Und dann kann man Hilfe anbieten. Und ich arbeite immer mit Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja.
Am Ende bin ich da, um Dinge zu besprechen, um Dinge abzufangen. Aber ich bin nicht 24/7 am Tag da. Und man kann Dinge in der Therapie üben, die man dann in der Praxis selbstständig umsetzen muss. Mhm. Und es kann sein, dass jemand, der unter emotionalem Essen leidet, am Anfang wirklich täglich abends so unter so einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Essattacke leidet. Wo das anfängt, wo das aufhört, ist auch ganz individuell. Für den einen ist eine Tafel Schokolade, oh mein Gott, ich habe emotionales Essen betrieben. Ja. Für den nächsten sind es 5 Tafeln Schokolade. Das würde ich niemals vergleichen. Das hat immer für mich was damit zu tun, hat die Person gerade ein schlechtes Gewissen und darunter gelitten, dann hat das Gefühl die Daseinsberechtigung. Und dann nicht in so ein Vergleichen reinkommen, ja, aber bei mir ist es doch viel schlimmer als bei dir.
Ja, genau.
So, das finde ich auch schwierig. Genau, aber wenn ich das dann mal einen Tag geschafft habe, abends nicht zu essen, dass ich das eben auch als Erfolg ansehe und darauf aufbaue. Und wenn es dann nach 2-3 Wochen nochmal dazu kommt, dass ich wieder rückfällig werde, dass ich doch wieder Schokolade einkaufe, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich das lassen sollte, dann hat man deswegen nicht versagt.
Ja.
Sondern dann kommen wir wieder zum Anfang. Was würde ich jetzt zu meiner besten Freundin sagen? Ich würde sagen, es ist toll, dass du 2 Wochen es geschafft hast, gesunde Routine aufrechtzuerhalten. Und aus Fehlern kann man lernen.
Eine ganz kleine Unterbrechung an dieser Stelle. Wenn ihr das Thema genauso interessant und wichtig findet wie wir und vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da haben wir was ganz Cooles für euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Ja, und einfach auch auf die positiven Dinge zu fokussieren, ne? Anstatt uns immer, also wir sind, glaube ich, alle ganz gut darin, also zumindest die überwiegende Menschheit, uns einfach mal auch ja, kleiner zu machen, als wir sind oder für Dinge eben dann schlecht zu reden, die mal passiert sind. Und ich finde, ein besonderes Tool, was mir persönlich extrem gut hilft, um genau so solche Dinge zu reflektieren, ist eben Journaling morgens. Das mache ich jetzt seit mehreren Jahren morgens und das persönlich hilft mir extrem, ja, zu reflektieren, auch wenn bei mir mal ein Tag irgendwie nicht so gut lief, der Vortag, dann ja, schreibe ich das auch nieder und dann versuche ich herauszufinden, also so hat sich das bei mir dann auch ergeben, dass ich immer mehr auf den Grund gekommen bin, was ist denn bei mir so der Auslöser, was ist bei mir so der Trigger, immer wiederkehrende Situationen und so weiter und das hilft ungemein und da kann man sich natürlich dann auch ja, the wins of the day zum Beispiel aufschreiben, kleine Dinge, auf die man schon stolz sein darf und so kann sich das einfach auch positiv addieren und also ich finde Journaling, mir persönlich hilft so sehr und ich empfehle es immer wieder weiter, wenn es einen irgendwie nicht stresst, sondern wirklich gut für einen ist, dann sollte man da auf jeden Fall die Chance mal geben. Viele sagen auch, nee, irgendwie stresst mich, kann auch sein, aber erstmal probieren und dann kann man immer noch seine Meinung dafür nicht drüber bilden.
Ja, und es muss ja auch vielleicht gar nicht das Journaling sein, sondern dass ich mir einfach mal eine Woche lang aufschreibe, was esse ich wann.
Oh ja, ja.
Und wie viel Uhr esse ich, wie viel Zeit vergeht dazwischen, habe ich wirklich Hunger gehabt,
ja.
Was habe ich davor gemacht, was habe ich danach gemacht. Und da einfach mal wirklich auf so eine Entdeckungsreise geht, wie esse ich denn eigentlich und was esse ich denn eigentlich und wie oft und so weiter. Ja. Und vielleicht erkennt man dann so einen roten Faden. Okay, wenn ich das so und so mache, dann passiert das und das. Dann ist das Resultat emotionales Essen. Jedes Mal, wenn ich getriggert werde durch das und das, dann komme ich auch wieder in so ein emotionales
Essen. Ja, oder auch, wenn ich zu wenig getrunken habe. Ich meine, auch wenn man das, die Flüssigkeitszufuhr auch aufschreibt, kann auch sein, dass man an Tagen, wo man definitiv zu wenig getrunken hat, mehr dazu neigt. Ne? Ist auch definitiv, liegt nahe, weil auch ja, ein gesunder Körper, beziehungsweise auch, wenn wir teilweise abnehmen wollen. Viele würden schon allein deswegen abnehmen, wenn sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen würden. Also Wasser rede ich jetzt davon, weil der Körper natürlich auch einfach nicht funktioniert und der ganze, alles, was da drin eben vonstatten geht, funktioniert eben nicht, wenn wir zu wenig Flüssigkeit in uns haben. Und von daher kann auch vieles darüber schon gelöst werden. Und ich habe das auch jahrelang gemacht, ein Tagebuch geführt, also wirklich händisch auf Papier. Und habe mir das dann auch farbig markiert, was für Lebensmittel und so weiter. Und habe dann auch das böse Erwachen überhaupt erstmal gehabt, weil ich habe jahrelang wirklich auch nicht verstanden, warum ich nicht so sportlich aussehe, wie ich war zum Beispiel. Das war so mein Ding. Und da habe ich festgestellt, okay, krass, die Handvoll Nüsse hier, die, wei 3 Kiwis da oder was auch immer. Also die ganzen Sachen, die man halt so snackt, die habe ich nie wahrgenommen. Und deswegen finde ich das einfach mal mega geil, wenn man das einfach mal eine Phase lang macht. Einfach auch so ein bisschen die Awareness halt zu schaffen, ne? Mhm. Also diese Achtsamkeit. Und da mögen jetzt auch wieder sich die Geister scheiden irgendwie. Der eine oder andere sagt jetzt, aber mich stresst es voll. Tracken will ich auch nicht. Ich sage auch nicht, tracken sollst du, sondern ich sage auch, wie du auch gerade gesagt hast, Tagebuch führen kann auf jeden Fall mal helfen, damit man einfach mal so ein Bewusstsein wieder bekommt. Und je nachdem, was man dann eben auch für ein Ziel hat, ob man jetzt auch vielleicht wirklich auch abnehmen will oder Muskelaufbau irgendwie erreichen will oder eben auch emotionales Essen irgendwie ja, zuordnen können will. Das kann alles auf jeden Fall ein Tool sein, mit dem man gut fahren kann.
Ja, beobachte dich einfach. Beobachte dich, sei achtsamer. Der Alltag ist wahnsinnig stressig. Ständig will jemand was von einem. Man hetzt von einem Termin zum nächsten. Dann ziehen die Kinder am Rockzipfel. Ja. Dann ruft jemand aus dem Wohnzimmer. Und wann am Tag geht man mal in sich und konzentriert sich darauf, wie fühlt mein Körper sich eigentlich gerade an? Wie fühlt mein Geist sich gerade an? Bin ich gerade angespannt? Bin ich gerade entspannt? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Tut mir was weh? Sind meine Schultern hochgezogen? Ist mein Kiefer fest? Und dadurch, dass man dann einfach mal sich den Körper durchscannt, kann man vielleicht auch schon merken, okay, ich bin gerade eigentlich am Limit. Und da nicht drüber hinweggehen, was man so oft tut, sondern sich mal kurz rausnehmen, mal kurz irgendwas für sich tun. Jetzt sagen viele, dafür habe ich keine Zeit. Eine Achtsamkeitsübung, einen Bodyscan zu machen, dauert eine Minute. Ja. Kannst du unter der Dusche machen, kannst du beim Kochen machen, kannst du an der Ampel machen.
Ja, voll.
Einmal kurz in den Alltag integrieren, wie fühle ich mich eigentlich gerade?
Toilette bei der Arbeit oder so. Ich meine, es gibt immer Möglichkeiten, mal sich zurückzuziehen. Ne? Ja. Also auf Toilette gehen ist nicht verboten. Ja, tatsächlich, es wäre jetzt auch so die nächste Frage gewesen, hast du noch andere Achtsamkeitsübungen, die du den Menschen oder den Patienten so mit auf den Weg gibst für den Alltag? Gerade so was Kurzes, Schnelles, was wirklich jedermann irgendwie umsetzen kann?
Zum einen der Bodyscan, den ich gerade, wo man einmal wirklich von oben bis unten durch den Körper durchgeht und guckt, wie fühlt sich mein Kiefer an, wie fühlen sich meine Schultern an, wie fühlen sich meine Arme an, was mache ich mit den Fingern? Das ist eine ganz gute Übung. Oder auch so kurze Sinnesübungen. Was höre ich gerade? Dass ich mich nur auf das Hören konzentriere. Was sehe ich gerade? Was rieche ich gerade? Wenn man was isst, dass man wirklich mal einen Löffel im Mund behält und guckt, wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das eigentlich gerade? Dann gibt es auch so für Fünf-Finger-Übungen beispielsweise. Was sehe ich? Was höre ich? Was spüre ich? Was schmecke ich? Was rieche ich? Dass ich einmal alles durchgehe. Oder auch...
Also alle fünf Sinne quasi.
Genau, einmal alles so an der Hand. Das genauso kann man das auch mit Dankbarkeit machen. Fünf Dinge, für die ich gerade in dem Moment dankbar bin. Dass man so kurze Ruhemomente für sich schafft.
Ja. Was hältst du von Atemübungen dann auch dazu parallel? Also es hilft mir persönlich, wenn ich so einmal am Tag, zweimal, dreimal, je nachdem, wenn ich mich gerade wirklich gestresst fühle oder auch ich mit Dominik vielleicht eine Auseinandersetzung gehabt habe, das Erste, was mir hilft, und das konnte ich auch nicht von Anfang an, ist erstmal so, okay, wow, erstmal kurz Abstand zurück. Meistens, man kennt es ja auch, wenn man irgendwie Streit hat oder so, man sehnt sich voll oft danach einfach jetzt so raus, ich will raus hier. Von daher, das ist so was mir persönlich extrem hilft. Box Breathing, so 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden halten. Da habe ich aber neulich auch wieder von meiner persönlichen Coachin, mit der ich gerade zusammenarbeite, bezüglich zyklusorientiertes Arbeiten und Leben, hat sie mir gesagt, ja, das ist cool, wenn es für dich funktioniert, mega. Sie würde mir empfehlen, auch mal was zu machen, wo ich nicht noch irgendwie nachdenken muss, quasi jetzt diese 4 Sekunden abschätzen oder zählen muss. Und hat mich dann auf das, ich habe den Namen leider vergessen, aber dieses... hier rechter Nasenflügel, linker Nasenflügel zuhalten, also einmal links rein, rechts rein, also raus und rein. Und das ist halt auch was, das kommt aus dem Yoga, hat auch irgendwie so einen Namen, den ich gerade nicht weiß. Und persönlich mochte ich das auch ganz gern, nur das funktioniert natürlich nicht jeden Tag und auch nicht für jeden, weil die Nase ist ja auch nicht jeden Tag besonders frei oder bei vielen, die ich kenne, ist die Nase nie komplett frei, die könnten das jetzt gar nicht unbedingt machen. Das feiere ich schon sehr, das holt mich immer wieder zurück. Das kann ich auch teilweise beim Autofahren machen. Natürlich mache ich da die Augen nicht zu, aber das holt mich einfach wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und ich habe ganz kurz das Gefühl, ich habe an nichts anderes gedacht, außer an, ja, außer in der Situation jetzt gerade quasi zu sein. Gibt es da irgendwie noch Erfahrungen, die du auch mit Atemübungen oder so gemacht hast? Oder würdest du da noch andere Sachen aufzählen können?
Andere Sachen jetzt tatsächlich nicht. Beides, was du gesagt hast, finde ich super alltagstauglich und sehr sinnvoll.
Ja.
Und allgemein einfach darauf zu achten, meistens atmet man nur bis zur Brust.
Mhm.
Dass man wirklich auch dann bis in den Bauch ab und zu mal reinatmet. Dass man einfach den ganzen Körper so ein bisschen erdet.
Ja, ja, mega. Und was du auch eben gesagt hast, ist ne, Schulterhaltung oder auch Kiefer bei vielen angespannt. Tatsächlich habe ich das auch oft, dass ich das merke, meine Schultern sind oben und das hatte auch damals meine Yoga-Lehrerin, als ich im Yoga-Retreat war, gesagt, krass, Katrin, jetzt so nach dem Yoga-Retreat, deine Schultern sind unten,
Also sie hat mir so ein paar positive Sachen gesagt, ne, die sie in der Entwicklung halt festgestellt hat. Und ich dachte so, krass, weil meine Schultern also quasi auch oben, als ich da reinmarschiert bin, so ungefähr. Ja. Ne? Oftmals ist es eben so, man merkt das gar nicht. Und deswegen finde ich es so gut, dass du das sagst, weil seit wir den Call hatten in unserem Live-Coaching, habe ich das auch nochmal bewusster gemacht, das mit dem Bodyscan tatsächlich, weil ich kannte das zwar schon, aber gerade auch so bei mir ist es oft so, die Stirn ist angespannt und ich merke es manchmal gar nicht. Und seit ich das auch öfter am Tag einfach mal umsetze, habe ich auch einfach öfter automatisch so ein paar Pausen, weil ich einfach merke, oh krass, jetzt bist du gerade angespannt und hast es gar nicht gemerkt, so ungefähr. Ne? Und dann nehme ich mich kurz raus und ja, dann geht's weiter.
Das mit dem Yoga-Retreat ist ein ganz guter Hinweis in dem Sinne, wir haben jetzt gerade wahnsinnig viel darüber gesprochen, was kann ich in dem Moment tun? Mhm. Was kann ich tun, wenn der Heißhunger kommt? Was kann ich tun, wenn ich im emotionalen Essen bin? Was kann ich tun, wenn ich gestresst, frustriert bin? Man kann ganz, ganz viel auch schon vorher tun, bevor es überhaupt dazu kommt. Beispielsweise Yoga, Sport, gesunde, ausreichende Ernährung, Lesen, was auch immer einem gut tut, sich Pausen nehmen, regelmäßig Urlaub machen, dass man präventiv schon dafür sorgt, dass man gar nicht erst in so eine krasse Anspannung hineingerät durch gesunde Routinen, die ich in meinem Alltag habe, dass ich vielleicht eine gute Morgenroutine habe, eine gute Abendroutine habe, eine gute After-Work-Routine habe, eine gute Wochenendroutine, wann auch immer, dass ich so Dinge habe, an denen ich mich festhalten kann, die ich auch nicht mehr so doll hinterfragen muss, die mich keine Anstrengung kosten.
Ja. Wie das Zähneputzen dann eigentlich, ne? So soll es dann eigentlich sein. Dazu auch nochmal ganz kurz, und da kommen wir, glaube ich, auch als nächsten Step dann auf Social Media zu sprechen. Diese Routinen, ne? Also ich habe selbst eine Morgenroutine, ich habe meine selbst auch wieder neulich auf YouTube geteilt. Die kann sich natürlich auch immer wieder ändern. Je nachdem, ich finde, da ist es auch wichtig, dass man einfach auch flexibel bleibt und auch in sich reinhört. Ist jetzt irgendwie was ich gerade irgendwie doch nicht mehr so fühle oder wie auch immer, ne? Und da nochmal ganz krasse Sensibilisierung, weil ich so das Gefühl habe, weil man wird ja überströmt auch auf Social Media mit alle möglichen. Dann aufstehen, Wasser trinken, Greens nehmen, dann am besten kalt duschen oder Eisbaden. Das sind jetzt auch alles Dinge, die ich aufzähle, die mache ich auch. Dann lesen, Journaling. Also wir sind ja allein schon jetzt bei 6 Sachen, die man machen könnte, die man aber nicht machen muss. Und deswegen habe ich auch bei meiner Morgenroutine nochmal so explizit gesagt, weil ich einfach wichtig finde, dass man da wirklich für sich was findet, was für einen passt. Und mich persönlich entschleunigt meine Morgenroutine und sie settelt mich und sie macht mich ready für den Tag. Und ich fühle mich dadurch einfach unglaublich bestärkt und unstoppable, wenn ich das morgens so umsetze. Wenn jetzt irgendwas von den Sachen wegbricht, bin ich aber nicht schlecht gelaunt, bin irgendwie nicht ready für den Tag. Und das finde ich eben auch so wichtig, dass man einfach weiß, okay, krass, Morgenroutine ist gut und schön und es gibt mir den Halt, den ich vielleicht brauche. Aber wenn sie eben aus irgendwelchen Gründen nicht so umgesetzt werden kann oder wenn es einen Notfall gibt oder hier und da, dann ist es halt auch kein Weltuntergang. Und deswegen sollten wir, finde ich, flexibel bleiben und vor allem uns nicht stressen lassen vor den unzähligen neurowissenschaftlichen Studien, die da geteilt werden und Andrew Huberman und alles Mögliche, was da eben alles so gibt. Ne? Es ist nice to know und ich finde, es gibt immer viele Inspirationen, die man sich so rauspicken kann, aber letzten Endes zählt eben, wie fühlst du dich und was gilt für dich oder was taugt für dich. Ich finde es zum Beispiel, ich glaube, das kann man wirklich für jeden übertragen. Nicht cool, wenn man morgens direkt ans Handy greift und sich da erstmal berieseln lässt. Ich glaube, das kann jeder von sich selbst bestätigen, der das mal so ein bisschen dokumentiert hat oder beobachtet hat. Man ist einfach direkt ein anderer Mensch. Also ich bin automatisch, wenn der Dominik mich jetzt morgens sehen würde und ich hätte mein Handy in der Hand gehabt und er hätte nicht gewusst, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, er würde es sofort sehen, krass, du bist anders. Obwohl ich jetzt vielleicht gar keine schlechte Nachricht gelesen habe oder sonst was, aber ich bin schon direkt nicht mehr so ganz präsent und beeinflusst. Genau. Ob jetzt positiv oder negativ. Ja. Und deswegen, das kann ich einfach nur jedem ans Herz legen. Machst du wahrscheinlich genauso. Ne? Detox morgens erstmal Handy. Ja. Und weiß nicht, ob du abends auch ab einer gewissen Uhrzeit sagst, hier kein Handy mehr oder so.
Ich versuche es und stelle ganz krasse Unterschiede an meiner Schlafqualität fest. Ob ich abends noch mal dran war oder nicht. Versuche den Tag mit Journal abzuschließen.
Ja,
mit der Dankbarkeitsliste, damit das Letzte, was in meinem Kopf ist, wofür ich dankbar war an dem Tag. Was du eben beschrieben hast mit der Morgenroutine und dem, wenn ich mal eingeladen bin, mache ich es halt nicht.
Ja.
Das ist eben dieser kleine, aber doch feine Unterschied zwischen etwas ist eine Routine und etwas ist ein Zwang.
Mhm.
Und sobald etwas in einen Zwang übergeht, ist es wieder nicht mehr förderlich für gar nichts im Grunde.
Mhm.
Und Routinen sind eben Dinge, die mache ich immer wieder und immer wieder. Die mache ich aber flexibel. Und wenn ich sie nicht mache, mache ich sie nicht.
Ja.
Da ist dann wieder auch dieser schmale Grat zwischen, wenn ich es aber ständig verschiebe,
ja,
ist es auch keine Routine mehr.
Genau, logisch. Also ja. Man darf natürlich erstmal zu dem Zeitpunkt kommen, dass es eine Routine ist.
Genau.
Ne? Da sagt man ja auch so sechs Wochen auf jeden Fall, je nachdem. Da ganz kurz eine Anekdote. Ich hatte damals vor, du hast ja vorhin gesagt, du folgst mir auch schon eine Weile, seit 2017. Und ich glaube, ich hatte 2018 oder 2019, hatte ich mal so eine Push-Up-Challenge gemacht. Da haben Dominik und ich jeden Morgen so viele Push-Ups gemacht, wie wir konnten. Fand ich geil, habe ich gefeiert, haben auch viele aus der Community gefeiert. Heute würde ich zum Beispiel das anders machen. Also wenn ich das jetzt wieder integrieren würde oder wollen würde, würde ich sagen, ich setze mir eine Anzahl an Push-Ups, die ich machen will. Weil jeden Tag so viele wie geht, ist halt irgendwie so, wow, okay, morgen sind es 50, mal sind es nur 20 oder so. Ne? Wo hörst du an, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ist vielleicht so für viele auch so ein zu krasses Ziel. Deswegen finde ich eine Anzahl zu nehmen nicht schlecht. Und meine Schwester, also meine älteste Schwester, hat das damals integriert, seitdem ich diese Challenge geteilt habe. Und die macht das bis heute noch. Und das erinnert mich so krass an diesen Compound-Effekt. Also viele fragen auch meine Schwester, was machst du für deine Arme? Also meine Schwester ist auch sehr sportlich, aber macht jetzt lange nicht mehr so viel wie ich. Und sie hat einfach krass definierte Arme. Liegt auch unter anderem an diesen Push-Ups, die sie jetzt einfach über 6-7 Jahre schon jeden Tag einfach macht, ne? Aber nicht Max-Push-Ups, sondern eben eine gewisse Anzahl. Und das finde ich halt so krass. Was war jetzt eigentlich der Sinn der Sache, was ich jetzt sagen wollte?
Anekdote zu Routine und Zwang?
Ja,
oder
genau.
Was eine Routine
genau, ist? Dass sie gesagt hat, ey Katrin, wir hatten es nämlich neulich von diesem Eisbaden und da hat sie gesagt, nee, das ist nichts für sie, das möchte sie nicht unbedingt integrieren. Und da habe ich gesagt, es dauert so 6 Wochen, bis man so eine Routine aufgebaut hat. Und dann hat sie gesagt, bei mir dauert es länger, definitiv. Und dann hat sie mir das von den Push-Ups erzählt, dass sie das definitiv damals länger machen musste, dass es bei ihr so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber jetzt ist es halt natürlich schon längst in Fleisch und Blut übergegangen. Und sie macht es halt einfach, ohne nachzudenken. Für sie ist das wirklich wie Zähneputzen.
Ja.
Und es ist einfach geil, sowas zu hören. Und es hat mich so motiviert, dass ich jetzt doch wieder überlege, ob ich es auch wieder mache. Ja.
Das ist wie auch beim Essen dieses ganz oder gar nicht. Also ich muss nicht eine 6-Steps-Morgenroutine machen. Genauso muss ich nicht sofort meinen ganzen Tag umstrukturieren und nur noch gesunde Sachen essen. Sondern vielleicht suche ich mir erstmal eine gesunde neue Routine raus. Und wenn ich die etabliert habe, dann nehme ich eine zweite dazu. Dann nehme ich eine dritte dazu.
Voll.
Wenn ich merke nach 4 Wochen, ach nee, das ist es nicht, dann streiche ich eine wieder raus und nehme was anderes mit rein. Und beispielsweise ein Glas Wasser trinken ist im Gegensatz zu einem Eisbad nehmen eine relativ kleine Routine, die ich schnell aufbauen kann. Und dann habe ich ein Erfolgserlebnis und darauf kann ich aufbauen. Das heißt, ich fange irgendwie an mit dem Glas Wasser morgens. Danach mache ich morgens Glas Wasser und eine gute Skincare. Keine Ahnung, was einem halt selbst so liegt. Und das so eben auch beim Essen zu machen. Ich fange erstmal damit an, dass ich morgens frühstücke.
Ja.
Dann mache ich damit weiter, dass ich Meal preppe, wie auch immer. Dass man eben gesunde Routinen immer mehr in den Alltag integriert.
Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas integrieren wollen oder etablieren wollen, wie jetzt zum Beispiel Eisbaden, dann gibt es ja zigtausend Unterstufungen, ne? wie man da erstmal rangehen kann, weil niemand sollte eigentlich damit anfangen, direkt irgendwie bei minus 10 Grad hier im nächsten Winter dann anfangen, einfach ins Eiswasser zu laufen, sondern am besten, wenn wir damit anfangen wollen, wenn es wirklich euer Wunsch ist, weil aus den und den Gründen solltet ihr natürlich auch erstmal euer Warum kennen, finde ich immer persönlich sehr, sehr wichtig und nicht einfach irgendwas überstülpen, was halt XY Creator auf Social Media teilt, kann man natürlich erstmal anfangen, jeden Tag so ein bisschen Cold Exposure heißt, wir können auch erstmal anfangen, kalt Gesicht waschen oder erstmal die Arme kalt abspülen oder abduschen, ne? Und dann Step by Step immer mehr, dann fangen wir an, vielleicht mit Wechselduschen. Du hast ja auch vorhin schön gesagt, du schließt ja auch immer dein Duschen mit kalt ab. Das kann man wahrscheinlich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern du hast vielleicht auch erstmal angefangen mit keine Ahnung, ein paar Sekunden, dann wurden es immer länger und dann auf einmal hast du dann nur noch kalt geduscht, ne?
Erstmal nur die Beine.
Ja, erstmal nur die Beine. Genau, die Beine sind am einfachsten auch erstmal so, ne, Kopf und alles da oben ist natürlich am schwierigsten. Deswegen einfach so Step by Step und sich immer einfach steigern und dann auf jeden Fall auch den Progress nicht vergessen, den man dabei eben auch hat. Und ja, dann stellt man wahrscheinlich relativ schnell fest, wow, das tut aber gut, auch wenn es jedes Mal wieder eine neue Überwindung kostet. Und dann bleibt man dran und so kann man eben eine gesunde Routine etablieren. Ja,
ja, oder auch mit Belohnungen arbeiten, dass ich am Ende quasi meines Ziels habe ich irgendwas, was mich belohnt. Da würde ich immer empfehlen, im Falle von emotionalem Essen, sich nicht mit was zu essen zu belohnen. Mhm. Nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen das durchgezogen habe, dann kann ich Sonntag eine Pizza essen. Sondern dann gehe ich Sonntag eher in die Therme.
Ja.
Oder ich buche mir meine Massage oder ich kaufe mir das T-Shirt, mit dem ich schon lange liebäuge, wenn das möglich ist finanziell. Und sich nicht mit dem zu belohnen, woran man gerade arbeitet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich rübergekommen ist.
Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Grad, was ich persönlich am schönsten finde, ist, wenn man natürlich auch den Weg zu schätzen weiß und genießt. Ne? Das hat mich so krass abgeholt, als wir letztes Jahr auf den Himalaya gestiegen sind. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Challenge Iron Summit. Da waren wir zu fünft und hatten Gewichte dabei. Und da hat einer von uns gesagt, wow, das ist ja alles, ich bin froh, wenn wir dann angekommen sind und dann da feiere ich drauf hin und so weiter. Ich genieße so den Weg so gar nicht, hatte er damals gesagt. Er hat dann aber seine Aussage dann nochmal geändert nach 2-3 Tagen, weil er dann auch festgestellt hat, okay, was wir hier machen, ist schon auch irgendwie geil und jeden Tag ist es halt ein schöner Prozess und es tut weh und es ist anstrengend, aber es war jeden Tag ein geiles Gefühl. Und was ich halt so wichtig finde, und deswegen finde ich es immer manchmal so schwierig, nur sich auf Ziele vorzubereiten oder auf Ziele hinzuarbeiten, aber natürlich ist es notwendig, gerade wenn man jetzt halt auch gewisse Dinge ja ablegen möchte, gewisse negative Dinge, dass man einfach auch lernt, den Weg zu genießen. Und der Weg muss auch nicht immer der bleiben, den wir von uns vielleicht irgendwie ausgesucht haben, sondern der hat eben auch Pfade und Abzweigungen und wir sollten da einfach auch flexibel sein und einfach auch, ja, das wirklich wertschätzen, finde ich, weil sonst passiert es nämlich wahrscheinlich oft, dass man am Ziel ankommt, sich einfach nur leer fühlt, gar nichts fühlt, keine Emotionen fühlt, weil man vielleicht mit dem Ziel nichts wirklich verknüpft hat und weil der Weg auch schon nicht die Wertschätzung eben hatte, die man eigentlich hätte verdient. Oder vielleicht auch, weil das Warum nicht groß oder nicht bekannt war. Das kann natürlich auch sein, ja. Je nachdem. Genau, das wollte ich noch sagen. Und dann ein wichtiger Punkt wäre dann jetzt auf jeden Fall noch Social Media. Da hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Du hattest ja auch erzählt oder gesagt, dass es definitiv wichtig ist, dass man schaut, klar, wie konsumiert, beziehungsweise wann konsumiert man, wie viel konsumiert man, wem folgt man, ne, von wem lässt man sich berieseln. Wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was bei euch viel einnimmt oder viel Platz einnimmt. Gibt es da Punkte, die wir noch gerne ansprechen dürfen, die vielleicht auch die Zuhörer, ja, vielleicht was Neues für die Zuhörer irgendwie ist, einen Mehrwert bietet, wenn es jetzt darum geht, dass man feststellt, Social Media stresst einen, tut einem nicht gut, aber man kriegt es irgendwie nicht hin, das so sein zu lassen vielleicht.
Na, erstmal ist ja wichtig zu sagen, dass Social Media auch sehr, sehr viele positive Aspekte hat. Und auch wahnsinnig inspirierend sein kann, Leute auf dem Weg begleitet, motiviert, sich Gruppen zusammenschließen können, Communities sich bilden, wo man sich connectet, wo man gegenseitig sich unterstützt, wo man an einem Strang zieht, wo Leute sind, die einen verstehen. Deswegen finde ich nicht, dass soziale Medien grundsätzlich schlecht sind, sondern es ist eben genau das, was du sagst, wann konsumiere ich, wie konsumiere ich und wen konsumiere ich da eigentlich. Und da sind die sozialen Medien natürlich super auf uns abgestimmt. Die wollen uns ja da halten.
Ja.
Kurze Videos, viele Eindrücke. Der Algorithmus ist perfekt auf uns abgestimmt. Was einerseits super ist, weil wir dann sehen, was wir sehen wollen. Andererseits ist es vielleicht nicht so super, weil wir dann, wenn wir uns einmal jemanden, der super sportlich ist, angeguckt haben, sehen wir den ganzen Tag nur noch Leute, die super sportlich sind. Und dass man da eben immer wieder auch in sich geht und sich ganz bewusst macht, das sind soziale Medien, das ist ein Bruchteil des Tages, das ist ein Bruchteil der Gesellschaft.
Genau.
Menschheit, ja. Genau, Gesellschaft. Eine Freundin zu mir hat mal gesagt, das ist so, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich sage es trotzdem.
Kannst alles sagen.
Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich im Sommer ins Freibad.
Ja.
Ja. Und sie sagt, das holt sie so auf den Boden der Tatsachen zurück, dass die Leute da sitzen, ihr Eis genießen und sich überhaupt keine Gedanken darüber machen,
und vor allem
ob sie gerade eine Falte hier oder da haben. Und das ist einfach der Querschnitt der Gesellschaft, geht ins Freibad. Da sieht man alles. Mhm. Und auf den Sozialmedien siehst du eben nur im Grunde, was du sehen sollst.
Und dann aber auch noch nicht mal unbedingt die Wahrheit nur, also das, was wirklich Realität ist, sondern wirklich auch oft noch bearbeitet, gerade bei Fotos. Ich meine, ursprünglich ist Instagram vor allem, also wenn wir jetzt über Instagram reden, eine Foto-App. Und wenn man sich damit so ein bisschen auskennt oder es ist halt einfach geisteskrank, was da wirklich mittlerweile gefuscht werden kann. Und auch wirklich so minimal. Und trotzdem ist es, hat es so einen riesen Impact.
Ja.
Und es fängt ja bei Posen an. Es fängt einfach beim Licht an. Wir sollten Licht. Einfach wirklich mehr, ja, mehr wissen, oder immer mehr uns oder immer wieder uns vor Augen führen. Ich merke das ja selbst, ne? Klar, ich möchte mich jetzt nicht 90% oder 100% des Tages einfach nur immer in schlechtem Licht irgendwie fotografieren, zeigen, filmen. Das ist einfach menschlich, weil erstens, es wird mich selbst den ganzen Tag runterziehen, wenn ich mich immer in irgendwelchen ungünstigen Posen positioniere. Und ne, aber es ist für mich trotzdem super, super wichtig, dass ich immer zwischen den Zeilen auch mal wieder sowas teile, um die Leute auch abzuholen. Und einfach zu zeigen, ja, hier, das ist eben auch Realität und der Blebe auch hier und, ne, und die Körperhaltung hier. Ich zum Beispiel, das ist auch so ein Grund, ich möchte ungern vor meinen YouTube-Videos oder auch generell vorm Training ungern ein ganz normales Gericht gegessen haben gerade davor, weil ich dazu neige, einfach in meinem Bauch, der geht direkt nach außen, Hohlkreuz hier und so, ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Ich kann mich da nicht so gut konzentrieren und so. Das muss man ja auch erstmal feststellen. Das heißt, ja, und nur wenn ich dann quasi mal was gegessen habe davor und was ja auch mal passiert, dann kann es dann sein, dass mich der eine oder andere anspricht, ob ich schwanger bin, wo ich mir denke, wow, krass. Also erstens diese Fragereien finde ich immer so krass unsensibel.
Super übergriffig.
Ja, übergriffig auf jeden Fall. Und ich stehe da natürlich drüber, aber dann denke ich mir auch so, wow, das führt dann dazu, dass der eine oder andere, der damit eben vielleicht nicht so gut umgehen kann, eben genau in solche Situationen kommt, dass er sich jetzt dreimal überlegt, ob er jetzt was isst oder nicht. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet und habe auch nicht so wirklich einen Bogen gekriegt. Ich wollte eigentlich nur sagen, ungünstige Situationen. Also, dass es ganz normal ist, dass man natürlich gerne auch positive Sachen auf so einer App oder so teilt. Ne?
Ja.
Aber ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man zumindest irgendwie authentisch sein möchte oder authentisch ist, dass man eben auch andere Dinge zeigt, die mal nicht so gut laufen. Und also, das kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Ich persönlich handhabe es so und mag das auch so. Gestern habe ich zum Beispiel auch, weil ich mich am Knie verletzt hatte oder vorgestern oder vor ein paar Tagen, habe ich eine Szene in die Story gehauen, habe ich natürlich mein Handy auch aufstellen müssen. Und das ist auch ein bisschen awkward irgendwie so ein bisschen. Als ich geheult habe, habe ich mein Handy aufgestellt und das dann auch in Stories geteilt. Da kriegst du natürlich auch ganz viele Nachrichten, die dann so ein bisschen mitleidend sind von wegen, oh nein, was passiert? Und die sind total besorgt. Und ganz viele finden es auch einfach gut und motivierend und auch mutig, dass man sowas teilt, weil sie eben dann genau wissen, okay, krass, sie hat auch mal so Downs und ist nicht alles gut, was, oder es läuft nicht immer alles so 100%. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und da, ja, es ist einfach auch wichtig, dass man da wirklich den Menschen folgt, die
einem gutes Gefühl vermitteln.
Genau, ja.
Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie der Zusammenhang, beziehungsweise ob es eine Kausalität gibt zwischen dem Konsum von Instagram und der Entstehung von Essstörungen zwischen 14 und 21. Und da haben Studien, besonders aus Amerika, eben schon sehr eindeutig gezeigt, dass vor allem der häufige Konsum, das waren über 4 Stunden am Tag, meine ich, der häufige Konsum zu einer Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild führt. Man kann nicht sagen, dass soziale Medien zu einer Essstörung führen. Man kann nicht sagen, dass soziale Medien zu einem geringeren Selbstwertgefühl führen, zwangsläufig. Es ist aber schon so, dass es dazu beiträgt. Und das ist eben einfach in diesen Studien schon sehr deutlich geworden, dass es einen Zusammenhang gibt. Der ist nicht kausal, aber der ist eben schon da. Und da bin ich auch darauf eingegangen, auf diesen Body Positivity Trend, den ich grundsätzlich super finde, es aber kritisch finde, dass wenn jemand Body Positive ist, dann darf er irgendwie nicht sportlich und schlank sein. Sondern Body Positivity bezieht sich nur auf Menschen, die vielleicht nicht super trainiert sind, nicht super schlank ist, was vollkommen okay ist, was ich toll finde. Und trotzdem finde ich, sollte sich dieses Thema auf jeden Körpertypen beziehen. Und ich lese immer wieder Kommentare wie, na, du bist ja auch schlank, so, dann gilt das für dich nicht so.
Ja.
Natürlich gilt das für mich auch.
Ja.
Bei diesem Trend sollte es darum gehen, dass jeder sich annehmen soll, wie er ist. Und der eine ist nun mal 20 Zentimeter größer, der nächste ist 10 Kilo leichter. Ja. Und da sind wir eben wieder bei dem Vergleichen.
Voll.
Wir sind alle individuell und jeder sollte bei sich bleiben.
Ja.
Sowohl beim Körper, als auch beim Essverhalten, als auch bei den Routinen.
Mega, mega. Ich habe auch gestern, hat eine, der ich folge, geteilt. Sie hat irgendwie auch gerade ihre Periode gehabt und hat ein bisschen Blähbauch gehabt. Und hat es dann geteilt, so hier von wegen Reminder, auch ich habe Blähbauch, ne? Und dann hat sie tatsächlich überlegt, ob sie die Story wieder rausnimmt, fand ich voll krass, weil sie so viele Nachrichten bekommen hat, wow, aber dein Blähbauch ist doch gar nicht so doll, so ungefähr, ne? So von wegen, wow, hast du mal meinen gesehen? Und ich habe viel schlimmeren Blähbauch. Und ich denke, wow, lass doch einfach mal, also, ne, können wir nicht einfach das wertschätzen, dass sie das geteilt hat? Und, ne, finde ich krass. Habe ich jetzt persönlich auch noch nie, muss ich sagen, bekommen, weiß nicht, was für eine Art von Menschen dann in dem Moment die Stories gesehen haben. Ne? Ist auch immer so ein bisschen individuell, je nachdem, was für Zielgruppen man natürlich auch hat und so. Ja, finde ich eher krass. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Body Positivity, das kann ich auch echt nur so unterschreiben. Finde ich auch tatsächlich echt schade, dass es damals, ja, oder auch immer noch, dann so eine Wende genommen hat. Aber da können wir ja natürlich auch alle aktiv da gegensteuern, indem wir immer wieder eben auch darauf aufmerksam machen, ne, dass es eben alle betrifft. Und genau. Jo, was ich zu dem Thema jetzt eigentlich noch ergänzen wollen würde, um es abzuschließen, Thema Social Media und was uns ja auch echt oft zusammenbringen kann, was auch die Energien irgendwie so matchen lassen kann. Also auch wir haben uns jetzt über Social Media kennengelernt. Ich liebe Social Media, aber ich finde, man darf halt einfach immer mal wieder vor Augen führen, dass man bewusst konsumieren darf und der Umgang damit ist eben so wichtig und auch gerade, wenn wir es weitergeben an die junge Generation, dass man da einfach noch mehr noch mehr Achtsamkeit mit reinnimmt und passend zu dem Thema finde ich es so wichtig, auch nochmal zu wissen oder dass man das auch nochmal ins Gedächtnis ruft, dass wir wirklich so auch der Durchschnitt sind von den 5 Leuten, mit denen wir uns so am meisten umgeben, weißt du ja wahrscheinlich und da finde ich es auch wichtig zu wissen, ja, wenn ich natürlich was verändern möchte und wenn mich irgendwas stört und wenn mich auch vielleicht was an den Menschen stört, mit denen ich mich gerade umgebe, Gewohnheiten, vielleicht machen sie irgendwie ganz andere Dinge als ich und ich möchte mich in andere Richtungen entwickeln, dass man da einfach auch schaut, man kann sich auch von Leuten natürlich entfernen oder man kann feststellen, die Leute tun einem nicht mehr gut oder sie ziehen einem runter oder halten einem auf, dass man da wirklich auch schaut, dass man ja, sich mit Menschen umgibt, die eben die Energien auch matchen und die auch ähnliche Ziele haben. Und weil das eben auch in der Gemeinschaft natürlich viel, viel mehr pusht, hast du ja auch vorhin angesprochen. Und jetzt am Samstag hatten wir zum Beispiel Live-Event, das heißt, da waren 30 tolle Frauen, alle total unterschiedlich. Also ich weiß gar nicht, warum wir nur Frauen waren, das war gar nicht, beworben. So, aber naja, letzten Endes, und es war einfach so eine krasse Energie dort und wir hatten alle die gleichen, das gleiche Vorhaben an dem Tag, wir wollten alle Spaß haben, wir wollten alle irgendwie Mehrwert produzieren und natürlich alle uns irgendwie, ja, erfreuen und gut gelaunt sein und es war einfach richtig cool und das war auch wieder so ein Zeichen dafür, krass, wir haben dann quasi die Menschen angezogen, die alle das gleiche so ein bisschen, ne, alle die gleichen, mir fällt es gerade irgendwie nicht ein.
Die gleiche Passion so.
Genau, gleiche Passion. Also Passion verbindet eben auch. Und deswegen nochmal dieser Appell an dieser Stelle. Ne? Wir sind irgendwie nicht verwachsen mit irgendwelchen Menschen, wo wir glaubten, dass sie zu uns gehören. Und
dass sich manche Wege einfach auch manchmal trennen dürfen. So, und so ist es auch mit Social Media. Und deswegen an dieser Stelle, ja, vielen, vielen Dank, Celine, dass du sehr heute gerne mein Gast warst. Das war mega, mega cool mit dir. Sehr, sehr viel Mehrwert, wie ich finde. Sehr, sehr viel breit gefächert, was du hier preisgegeben hast. Und ich denke, bin mir sicher, dass da für viele was dabei ist und viele sich da was rauspicken können. Ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast.
Noch von mir ein abschließendes Wort. Yes. Soziale Medien sind genauso ein Konsummittel wie andere Dinge auch. Und Konsummittel bedeuten immer Genuss und das sollte einfach in Maßen stattfinden. Und ich denke, das kann man auf alle Bereiche im Leben so übertragen.
Ja, mega. Ach, mir ist eingefallen, eine Frage habe ich noch oder eine Sache hätte ich noch. Ja. Ich schließe den Podcast immer mit einer Frage ab an den Gast. Genau, wenn es eine Sache gibt, die du dir als sechsjährige Celine sagen wollen würdest, was wäre das? Also die du der sechsjährigen Celine sagen wollen würdest.
Ich glaube, ich würde mir sagen, auch wenn es mal bergab läuft, irgendwann kommt der Punkt, da geht es wieder bergauf.
Schön.
Ja.
Stay positive. Alright. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
gerne wieder. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und auf jeden Fall, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, natürlich super gerne liken, kommentieren, wenn ihr mögt, mir Feedback geben, uns Feedback geben und vor allem subscriben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das ganze Thema emotionales Essen liegt uns sehr am Herzen. Und ihr wisst vielleicht auch, ich selbst hatte jahrelang eine Essstörung. Mit Celine selbst haben wir schon ein Online-Coaching angeboten und da war die Nachfrage von euch gigantisch. Und deswegen haben wir uns überlegt, wow, die Nachfrage ist so groß, wir wollen möglichst vielen da draußen helfen. Wir machen einen Online-Kurs. Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Infobox unten auszuchecken und euch entweder in die Warteliste einzutragen oder der Zeitpunkt ist schon fortgeschritten und der Online-Kurs ist schon verfügbar. Von daher, wenn ihr Interesse habt, checkt einfach die Infobox.